Genau, bevor wir uns aber jetzt näher mit dem Thema Arbeitsintegration befassen, wollen wir uns als erstes mehr mit unserer Zielgruppe befassen. Ich finde es immer ganz wichtig, wir sind alle hier, weil es uns um unsere Zielgruppe geht. Es geht uns um diese Menschen, für die, die wollen wir unterstützen, für die sind wir da. Und deswegen wollen wir als allererstes die Andrea, unsere erste Sprecherin, einladen, die eine sehr spannende Geschichte hat. Heißt sie mit mir willkommen, unsere erste Referentin. Schwarz, schwarz. Genau, Andrea hat vor 8 Jahren Hope for the Future gegründet und genau, du wirst uns jetzt ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen. Ich will gar nichts vorwegnehmen, ich bin super gespannt auf deinen Vortrag. Schön, dass du da bist.
Danke. Hallo noch einmal meinerseits. Ja, also Hope for the Future ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, weil die Geschichte dahinter meine eigene ist. Ich bin eigentlich die ersten paar Jahre recht behütet bei meiner Großmutter aufgewachsen. Sie ist dann allerdings, als ich 5 Jahre alt war, gestorben. Und meine Eltern waren beide sehr berufstätig. Und natürlich bin ich dann in Kindergarten, Schule, Hort und so weiter gekommen, wurde aber so ein Schlüsselkind und war doch viel Zeit mich selbst überlassen. Mit 8 Jahren hat man mich dann das erste Mal in einem Kaufhaus in Wien beim Stehlen erwischt. Das war mal so der erste Hilferuf nach Aufmerksamkeit. Dann haben wir noch in der Wohnung von meiner Großmutter gewohnt. Meine Eltern haben dann nach mehrjährigem Prozessieren diese Wohnung verloren. Also auch mein gewohntes Umfeld ist dann verloren gegangen und wir sind umgezogen in eine kleine Wohnung, die meinem Vater gehörte, wo es damals noch einen Mitbewohner gab. Und das Erste, was ich von ihm kennenlernen durfte, war, wo wir mal alleine waren, dass er mir seinen Penis gezeigt hat. Und er ist dann Gott sei Dank bald ausgezogen, aber als ich dann 11 Jahre war, hat mein Vater angefangen, mich sexuell zu missbrauchen, auf sadistische Weise. Und natürlich als 11-jähriges Mädchen, ich bin eingeschüchtert worden, dass ich ja nichts sage, habe natürlich auch mich nicht getraut, irgendetwas zu sagen. Und im Sommer darauf bin ich dann auf Sprachurlaub nach England gefahren, habe dort bei einer Gastfamilie gelebt und war dort mit einem anderen Mädchen aus Tirol zusammen, die auch wahrscheinlich ein nicht intaktes Elternhaus gehabt haben dürfte. Wir haben dann gemeinsam zum Rauchen angefangen, haben in diesem einen Monat gemeinsam, so was in diesem Alter von 11 Jahren halt interessant ist, alles Mögliche zusammengestohlen an Kassetten von den Beatles, Schminksachen und so weiter. Und am vorletzten Tag, bevor die Reise aus war, hat man uns dann erwischt und wir sind dann tatsächlich mit 11 Jahren beide einen ganzen Tag in einer Gefängniszelle gelandet. Ich meine, mit 11 Jahren nimmt man das dann auch noch nicht so wirklich ernst, sondern das war eher so ein Abenteuer für uns eigentlich, ohne die Konsequenzen zu erkennen. Dann am nächsten Tag, am Tag der Abreise, hat man uns dann noch einen Prozess gemacht, so richtig, wie man das in Filmen sieht, die Richter mit weißen Perücken und schwarzen Robben. Also auch da war uns der Ernst der Lage noch nicht wirklich bekannt. Wir haben dann eine Geldstrafe bekommen und ein lebenslanges Einreiseverbot in diese Stadt. Und am Rückflug ist uns dann schon langsam die Konsequenz dessen, ja, was kommen könnte, wie bringen wir das jetzt unseren Eltern bei. Ja, mein Vater war ein sehr jähzorniger Mann und nicht des Öfteren musste ich im Turnunterricht meine Arme verdecken, weil ich einfach Blutergüsse hatte, weil er mich immer so gepackt und geschüttelt hat. Und meine Mutter, die war EDV-Organisatorin und war oft wochenlang unterwegs beruflich und der Missbrauch ist dann auch immer wieder weitergegangen. Und ich habe natürlich geschaut, dass ich so wenig wie möglich zu Hause bin und bin dann immer mehr so ein halbes Straßenkind geworden und bin dann aber auch natürlich in schlechte ein Umfeld geraten. Ich war dann in so einer Bande drinnen. Ich habe mit 12 Jahren diverse Tabletten genommen, wie Valium, Mosambin. Bin auch dann das erste Mal meinen Geschlechtsverkehr das erste Mal war, eben, indem ich komplett benebelt war von diversen Pulvern. Ich hatte überhaupt kein Selbstwertgefühl. Es gab da auch so eine Mädchenbande, die mich immer schikaniert hat. Und ich habe natürlich auch, ich war eigentlich davor Leistungssportlerin, ich war Wasserspringerin. Auch das hat sich damit aufgehört. Ich habe angefangen, Schule zu schwänzen und bin eigentlich immer mehr abgerutscht. Dann bin ich auch von zu Hause weggelaufen. Und eines Tages bin ich dann wieder zu Hause gewesen mit ein paar von diesen Burschen, wo ich auch zusammen war, bin dann in meinem eigenen Zuhause vergewaltigt worden, währenddem die anderen alles Wertvolle von meinen Eltern gestohlen hatten. Die hatten unter anderem eine Münzsammlung. Trotz alledem bin ich aber irgendwie immer mit dieser Clique zusammen gewesen, weil ich eben nicht zu Hause sein wollte, weil dieser Missbrauch von meinem Vater auch immer weiter gegangen ist. Und eines Tages bin ich wieder von zu Hause weggelaufen und dann genau an dem Tag, wo meine Mutter von Geschäftsreise zurückkommen sollte, sind wir da in einem Park gewesen und von der Weite habe ich schon meinen Vater kommen gesehen und ich bin wie in Panik davongelaufen und die Leute, mit denen ich zusammen war, haben nicht gewusst, dass das mein Vater ist und die haben ihn zusammengeschlagen, aber ich war schon weit weg und ich bin zu einer Schulfreundin geflüchtet und dort habe ich eigentlich das erste Mal in meinem Leben mich jemandem anvertraut, was eigentlich mit mir passiert. Ich bin dann weiter, also die Mutter von dieser Schulkollegin hat dann meine Mutter angerufen am Abend, somit hat meine Mutter erstmals erfahren davon. Meine Mutter war aber auch überfordert mit dieser Situation. Mein Vater hat trotz alledem noch länger mit uns weiter zusammengelebt. Sie hat immer geschaut, wenn ich jetzt, wenn sie weg war, dass ich bei einer Schulkollegin schlafen habe können. Meine Schulleistungen haben natürlich sehr nachgelassen, auch durch dieses viele Schuleschwänzen. Und ich bin dann im Gymnasium mit Ach und Krach durchgekommen, habe dann die Handelsakademie gestartet, habe aber da dann, habe ich gemerkt, ich bin eigentlich dort nur hingewechselt, weil das eine Freundin von mir auch hingegangen ist und habe gemerkt, das liegt mir überhaupt nicht. Habe dann noch einmal einen polytechnischen Lehrgang, das ist so in Österreich, das 5. Pflichtschuljahr begonnen. War aber dort dann auch nicht sehr viel anwesend und habe dann quasi ein nicht beurteiltes Abschlusszeugnis bekommen. Und mein Freundeskreis hat sich dann geändert und ich war dann mit einem Mädchen, wo ich mich wieder mal über meine Geschichte anvertraut habe, die hat mich dann dazu inspiriert, dass ich doch eine Anzeige machen soll bei der Polizei, was ich dann auch gemacht habe. Allerdings habe ich da überhaupt keine Unterstützung gehabt, also weder von meiner Mutter noch, dass ich irgendwie ein Jugendamt und so weiter eingeschaltet hätte. Und mein Vater hat mir natürlich die ganze Zeit gedroht, wenn ich irgendetwas sage, dass ich ins Heim komme. Und seinerzeit war das sehr abschreckend. Also man hat als Kind schon viele Horrorgeschichten gehört, wie es in Heimen zugeht, nämlich auch wieder mit Missbrauch und so weiter. Und somit habe ich im Endeffekt dann meine Aussage verweigert und somit ist mein Vater dann quasi auch davongekommen. Ich habe dann mittlerweile, wo die Verhandlung war, war ich dann schon 16, bin von zu Hause ausgezogen mit einem Jungen, mit dem ich dann auch eigentlich 6,5 Jahre zusammen war. Aber wo ich dann auch drauf gekommen bin, es war eigentlich nicht wirklich Liebe, es war einfach der erste Mensch, der einfach gut war zu mir. Und generell durch meine Vergangenheit, also meine Suche war eigentlich von Anfang an immer Liebe, Familie, Geborgenheit und habe das natürlich auch auf falschen Plätzen gesucht. Mein Sexualleben war sowieso gestört. Und nach dieser Gerichtsverhandlung ist dann mein Vater einmal noch gekommen und also er hat überhaupt keine Reue und nichts gezeigt. Die einzige Aussage, die er dann gemacht hat, naja, ich bin blöd, da hätte man viel Geld damit verdienen können. Und ich habe dann, wie gesagt, 6,5 Jahre ungefähr mit diesem Freund zusammengelebt, aber irgendwie ist durch diese ganze Geschichte, ist das alles schon in mir gesteckt, dass ich dann eigentlich mit 22 selbst in einer Begleitagentur zum Arbeiten angefangen habe. Und ich hatte so ein Stammcafé, wo ich immer hingegangen bin. Und kurz darauf habe ich dann den passenden Freund kennengelernt, durch den ich so wirklich dann voll in die Prostitution reingeraten bin. Ich habe dann in einer Bar angefangen. Ich habe in Österreich dann in diversen, Bar war der Anfang, dann war ich kurz auch auf der Straße, dann war ich in privaten Häusern, ein halbes Jahr war ich in Spanien, dann wieder in Bars in anderen Bundesländern und dann ist einmal der Tag gekommen, auch wo ich natürlich auch mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Eine Kollegin in der Bar, mit der ich sehr gut war, war auch eine Österreicherin, der ihr Freund hat immer wieder Kokain gehabt und somit bin ich auch erstmals mit Kokain in Berührung gekommen. Haschisch habe ich sowieso schon über Jahre hinweg geraucht und wo ich damals angefangen habe mit der Prostitution, war es wirklich einfach so, dass ich gefühlsmäßig tot war, sonst hätte ich das gar nicht machen können. Mein Freund oder Zuhälter, wie man sagen würde, hat dann auch angefangen, mich einmal zu schlagen. Die Beziehung ist dann Gott sei Dank zu Ende gegangen, aber ich war natürlich in diesem Strudel quasi schon drinnen und habe dann weitergearbeitet, habe dann teilweise wirklich eine Zeit selbstständig gearbeitet, habe selbst inseriert, habe mit 3 Begleitagenturen zusammengearbeitet, bin dann teilweise eigentlich selbst zur Zuhälterin geworden, weil ich auch selbst Frauen mitvermittelt habe, also die Grenzen sind dann oft sehr verschwommen und dann hatte ich eine neue Beziehung mit einem Zuhälter, der sich tatsächlich in mich verliebt hat, der aber sehr bekannt war dafür, dass er eigentlich all seine Frauen ziemlich schlägt, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren. Mir ist das Gott sei Dank erspart geblieben. Aber mein Drogenkonsum ist mit ihm intensiver geworden. Er hat auch Drogen verkauft und auf einmal mitten in einer Nacht, wo wir Drogen konsumiert haben, auf einmal habe ich die volle Panik bekommen und meine ganze Vergangenheit von meinem Vater, all diesen Missbrauch, und es war kein normaler Missbrauch, es war wirklich sadistischer Missbrauch, es ist alles wieder hochgekommen und ab dem Tag war es mir eigentlich nicht mehr möglich, in der Prostitution zu arbeiten, weil sobald mich jemand angegriffen hat, ich hätte ihn umbringen können. Gut, ich habe dann eine Zeit lang noch über meine Inserate andere Frauen vermittelt und habe aber dann im Endeffekt das Kapitel Prostitution abgeschoben, also beendet, bin aber dann ins Drogenmilieu gewechselt. Also ich bin dann Drogendealerin geworden, habe also auch Haschisch, Kokain selbst verkauft. Und ich hatte ja einen Haufen Schulden und diese Schulden wollte ich loswerden. Und irgendwie war ich dann, diese Beziehung mit diesem Zuhälter ist dann auch gescheitert, weil er ist wieder zu seiner langjährigen Partnerin zurückgegangen, weil die permanent mit Selbstmord gedroht hat. Dann ist für mich sowieso wieder eine Welt zusammengebrochen, wieder die Einsamkeit, mein kaputtes Leben eigentlich. Und ich war auf einem Punkt in meinem Leben, wo ich eigentlich resigniert habe. Ich habe Kokain schon wirklich sehr intensiv genommen. Also ich habe wirklich das reine Kokain, was ausgekocht wurde, geraucht, was auch ein sehr heftiges Suchtverhalten ist. Und mein Glück war, dass ich schwanger geworden bin, weil sonst würde es mich wahrscheinlich heute nicht mehr geben. Und dann hat der mühsame Weg, sich ins Leben zurückzukämpfen, begonnen. Ich war in Kreisen involviert, wo man auch nicht so einfach rausgekommen ist. Ich hatte dann auch noch einen Haufen Schulden und habe mir gedacht, okay, ich bin unbescholten, ich verkaufe jetzt noch ein bisschen Haschisch, weil damit ich meine Schulden loswerde. Der ehemalige Polizist grinst. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich war da in ziemlich eigene Kreise involviert, wo man mich auch nicht so einfach rauslassen hat, weil man hat ja Geld mit mir verdient. Ich war auch über längere Zeit quasi so ein V-Mann, ohne es zu wissen. Und auf jeden Fall sind wir dann, meine Tochter war in der Zwischenzeit circa ein bisschen über ein Jahr alt, bin ich verhaftet worden und das war eigentlich das Beste, was mir passieren hat können, weil so bin ich eigentlich von diesen ganzen Kreisen losgekommen und dann ist einfach der mühsame Weg zurückgekommen. Also was bei mir angefangen hat dann, und das kann man sehr gut bei vielen Frauen beobachten, die wir auch betreuen, dass auf einmal viele, viele gesundheitliche Probleme angefangen haben. Ich habe zum Beispiel wahnsinnige Schmerzen bekommen in meinen Arm, habe mir am Anfang aber nicht wirklich irgendwie was dabei gedacht. Man hat gedacht, okay, das ist vom Stillen und von der Tochter heben. Und das ist dann sehr langjährig gegangen. Ich war bei weiß Gott wie vielen Arztbesuchen und so weiter. Habe dann eine Fibromyalgie diagnostiziert bekommen 1998. Das ist so eine Erkrankung, wo man eigentlich bis heute nicht weiß, wo das wirklich herkommt. Das Interessante, was ich auf jeden Fall Jahre später in einer Klinik von einem Arzt gehört habe, ist dann allerdings, dass er die Erfahrung gemacht haben, dass also diese Krankheit haben sehr viele Frauen und viele Frauen, die diese Erkrankung haben, sind in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden. Auf jeden Fall, wenn man ins Internet schaut, man weiß eigentlich bis heute nicht wirklich, aber das hat für mich natürlich Sinn ergeben, weil es mir ja so gegangen ist. Und ich habe dann im Endeffekt alle möglichen Jobs angenommen, so nebenbei. Ich habe dann Telefonsex gemacht, weil das konnte ich gut von zu Hause aus machen, solange meine Tochter noch klein war und nichts mitbekommen hat. Und Stück für Stück habe ich mich dann halt zurückgekämpft, habe dann auch, denn Schulden sind noch immer da gewesen, habe dann auch einen Zahlungsplan, das ist so wie ein Privatkonkurs, was über 7 Jahre läuft, wo man bestimmte Rate zahlt. Habe mich dann eben das gemacht, habe das alles abbezahlt und Stück für Stück habe ich so einmal die Basis geschaffen, dass wir ein gutes Auskommen haben. Was mich aber lang begleitet hat, war meine Psyche, weil man verarbeitet das nicht von einem Tag am anderen. Es ist so, dass ich dann 4 Jahre lang wirklich schwerste Depressionen gehabt habe. Ich habe dann noch eine zweite Tochter bekommen, 2001. Bin aber mit beiden Kindern allein gewesen in der Schwangerschaft und auch über viele, viele Jahre Alleinerzieherin gewesen. Und ich habe quasi funktioniert für die Kinder. Die Kinder waren in der Schule und im Kindergarten. Und die Tränen sind wieder geronnen. Und das ist wirklich 4 Jahre intensiv so gewesen. Und aufgrund meiner eigenen Kindheit war meine Entscheidung auch, dass ich eben Zeit haben möchte für meine Kinder. Also mir war das Geld dann eigentlich nicht so wichtig, sondern das Wichtigste war für mich, für meine Kinder da zu sein, mit ihnen Sachen zu unternehmen. Sie waren auch nur halbtags im Kindergarten. Und ich hatte den Vorteil als Österreicherin, dass mich der Sozialstaat gestützt hat. Und das ist ein großes Manko, was wir haben. Also wir arbeiten, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, ich glaube, da gibt es doch noch mehr Deutsche auch in der Prostitution. Bei uns in Österreich sind eigentlich Einheimische eine Seltenheit. Wir haben fast nur Migranten. Also hauptsächlich sind bei uns Ungarn, Rumäninnen, aber auch Nigerianerinnen und Chinesinnen. Das sind so die Hauptgruppen, die wir betreuen. Und die sind halt alle überhaupt nicht gestützt vom Staat. Also die haben keinen Zugang zum Sozialsystem. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da irgendwie ja, begleitet. Und ich weiß eben aus eigener Erfahrung, dieser ganze Prozess von, wenn man absolut keinen Selbstwert hat, was das eigentlich für eine langjährige Arbeit ist, das alles einmal zu verarbeiten, und deswegen braucht es einfach da viel mehr Begleitung noch. Und da denke ich auch, dass es vielleicht ja, vom Gesetzgeber her einfach noch mehr Unterstützungsangebote bräuchte. Ich kann, wie gesagt, nur für Österreich reden, aber wir haben natürlich verschiedene Methoden, wo wir mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, wo die Klienten dann teilweise gestützt werden, aber wie es mir gegangen ist, ein riesen Schuldenberg oder wie die Renate eingangs gesagt hat, ein Blumenstrauß an Problemen. Und da braucht es einfach wirklich eine große Zusammenarbeit und auch noch irgendwie andere Regeln, dass eben unsere Klienten auch Zugang ins Sozialsystem haben, weil sonst ist das teilweise fast nicht schaffbar. Gut, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gern auf mich zukommen. Ich hoffe, ich könnte euch mal so ein bisschen einen Einblick geben. Es ist ja auch Fakt, dass viele Frauen in der Prostitution schon bereits in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind. Und ja, irgendwie hat man da halt leider so einen Stempel oben. Und man zieht natürlich automatisch auch ungesunde Beziehungen an. Also ich stehe euch dann nachher auch beim Stand zur Verfügung. Das ist, wie ihr schon gesehen habt, diese ganzen Taschen entstehen in unseren Nähworkshops. Und mit dem Kauf unterstützt ihr natürlich auch unsere Arbeit.
Okay. Ich stelle mal ganz kurz. Warte mal kurz. Wir, ist mein Mikro an? Ja. Wir haben noch 2 Minuten. Ich hätte noch eine Frage an dich. Du hast gesagt, wir dürfen Fragen stellen. Ja. Das ist echt, also deine Geschichte ist wirklich unglaublich beeindruckend. Vielen Dank auch für deine Offenheit, dass du das hier so mit uns teilst. Nur, also wenn du es in, ich weiß nicht, ob das überhaupt in 2-3 Minuten geht, wie kamst du dazu, von diesem Ganzen dann Hope for the Future zu starten? Wie schafft man das? Das würde mich noch interessieren.
Naja, es war immer so eine Herzensangelegenheit. Also ich hatte das immer schon, seitdem ich draußen war, seit Jahren irgendwie so im Kopf, und da habe ich gedacht, naja, wenn ich einmal einen Lotto 6er gewinne, dann gründe ich einen Verein. Den Lotto 6er habe ich leider noch nicht gemacht. Aber es war dann so, dass ich eigentlich, ich habe eine 2-jährige Leiterschaftsausbildung gemacht und habe da die Gabi Wendland von Mission Freedom getroffen und habe mich mit ihr ausgetauscht und gesagt, ja, was ich das am Herzen habe. Und sie hat gemeint, na, fang doch einfach einmal bei Herzwerk im Straßenteam an. Das habe ich auch gemacht, und ich habe die damalige Leiterin, die Sabine Karl, auch schon ziemlich von Anfang an von Herzwerk eigentlich gekannt und mich immer wieder mal mit ihr getroffen und zu einem Kaffee ausgetauscht. Und somit war der Kontakt da, und da habe ich sie dann angerufen und habe gesagt, ja, ich würde gerne mal anfangen, und ja, habe das dann auch gemacht. Und da gab es dann eine schwedische Missionarin, die auch nähen konnte. Und wir haben halt so überlegt, wir haben gewusst, ja, Arbeitsintegration ist ein Thema, weil selbst wenn die Frauen einen Job finden, verlieren sie ihn oft, weil die sind ja oft nonstop in den Studios drinnen, haben überhaupt keinen Tagesrhythmus, viele können die Sprache nicht. Und somit ja, kam dann die Idee mit Arbeitstraining und die Ulla, mit der ich gestartet habe in einer kleinen privaten Wohnung, die konnte eben nähen. Und was schon der Gedanke war, wenn du jetzt eine Organisation startest als No-Name, wirst du jetzt nicht von Spendern überlaufen. Und dass man halt irgendwas macht, was halt, wo man halt auch Geld damit machen kann. Und ja, das ist ein Teil der Arbeit, was wir uns finanzieren. Und ja, so hat das angefangen. Entweder dazu mal einen runden Esstisch, entweder hat es Deutsch gegeben oder nähen. Es war sehr viel Herumräumen immer. Und wir haben am Anfang überhaupt, also das war eigentlich das sehr Herausforderndste, am Anfang hatten wir fast nur Nigerianerinnen. Und bei den Afrikanern ist ja Pünktlichkeit noch einmal ein größeres Thema als bei den Europäern. Also es war schwieriger, als was ich mir vorgestellt habe. Ja, und Schritt für Schritt sind wir dann halt gewachsen. Es sind immer mehr Klienten gekommen. Wir sind in Österreich, das ist so das Bateau zu Gemeinsam gegen Menschenhandel, Mitglied bei der Plattform gegen Ausbeutung und Menschenhandel geworden, wo halt in Wien fast alle Organisationen drinnen sind, die in dem Bereich tätig sind. Ja, haben uns dann mehr vernetzt und ja, 2018 sind wir dann in die Räumlichkeiten gewechselt, wo wir jetzt eben auch mit Herzwerk gemeinsam sind und seitdem, ja, also im Moment betreuen wir 22 Klienten, wovon 5 Männer sind.
Cool. Ja. Wow. Vielen, vielen lieben Dank. Du kriegst natürlich auch noch ein Geschenk. Dankeschön. So, das war jetzt tatsächlich dann eine Punktlandung. Wir haben jetzt eine kurze Kaffeepause im Foyer. Wir treffen uns dann hier wieder um 11.25 Uhr.